Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Bundesfinanzminister Schäuble sieht den Abbau der Staatsschulden als vorrangiges Ziel seiner Politik. Zum Auftakt der Haushaltswoche brachte er heute seinen Entwurf für den Etat 2012 ein. Die Regierung plant Ausgaben von rund 306 Milliarden Euro und will die Neuverschuldung auf gut 27 Milliarden Euro senken. Nach Einschätzung von Schäuble kann nur ein konsequenter Sparkurs auch in anderen Euro-Ländern das Vertrauen in die gemeinsame Währung stärken.
Die Zeiten sind schwierig, aber alles wird gut. Das war die Botschaft des Finanzministers heute. Für seinen Sparkurs sei er heftig kritisiert worden, so Schäuble. Aber Deutschland sei auf dem richtigen Weg.
Durch konsequenten Defizitabbau haben wir durch Stärkung des Vertrauens in die deutsche Volkswirtschaft mehr Investitionen erreicht und damit mehr Wachstum generiert. Und das ist die richtige Politik.
Noch ist offen, wie viel Geld Schäuble für die Euro-Rettung kalkulieren muss. Deshalb zeigt er klare Kante gegenüber den hochverschuldeten Griechen. Nur bei einem positiven Bericht der europäischen Prüfer sollen die Schuldner frisches Geld bekommen.
Und erst wenn die diese gemeinsam bestätigen, dass die Voraussetzungen vorliegen, kann die jeweils nächste Tranche ausbezahlt werden. Da gibt es keinen Entscheidungsspielraum.
Die größten Posten im kommenden Jahr sind der Etat für Arbeit und Soziales mit 126,6 Milliarden Euro, gefolgt von 40 Milliarden für die Zinsen der Staatsschulden. 31,7 Milliarden sind für den Verteidigungshaushalt vorgesehen. Die Opposition kritisiert den neuen Haushaltsplan, der basiere auf zu vielen Risiken und sei zutiefst unsozial.
Der heute eingebrachte Haushalt, der ist nichts, wofür sich die Regierung in besonderer Weise rühmen sollte. Er ist ein typischer Schönwetterhaushalt, der von einer günstigen wirtschaftlichen Entwicklung profitiert.
Nehmen Sie endlich die unsozialen Kürzungspakete zurück und bitten Sie die Millionäre in diesem Land zur Kasse.
Die FDP betont, die schwarz-gelbe Regierung mache keine Abstriche bei den Sozialabgaben.
Ganz Europa fragt uns, wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr das bei der Wirtschaft hingekriegt? Und wie schafft ihr es trotzdem bei der Haushaltspolitik, das vernünftig zu machen?
Bei aller Zuversicht, die Kosten für Atomausstieg, Bundeswehrreform und den zukünftigen Euro-Rettungsschirm ESM kann der Finanzminister, so sagt er selbst, noch nicht vollständig in seinen Finanzplan einrechnen.
Zehntausende Menschen haben in Italien gegen das Milliardensparpaket der Regierung protestiert. Gewerkschaften hatten zum Generalstreik aufgerufen. Das öffentliche Leben stand in den großen Städten weitgehend still. Busse und Bahnen fuhren nicht. Flugverbindungen wurden gestrichen. Noch während des Streiks gab die Regierung erneute Änderungen am Sparpaket bekannt. Eine zunächst geplante und dann wieder gestrichene Reichensteuer soll nun doch eingeführt werden. Allerdings nur für extrem hohe Jahreseinkommen.
Mit einer Großkundgebung am Kolosseum endete die Demonstration in Rom. Mehrere 10.000 Menschen hatten gegen die Politik der Regierung protestiert. Die Kritik richtet sich vor allem gegen die immer neuen Sparpläne, die viele Arbeitnehmer als ungerecht empfinden, weil sie ihrer Meinung nach besonders davon betroffen sind. Noch während des Streiks hatte Berlusconi mit seinen wichtigsten Ministern die Pläne zum Schuldenabbau erneut geändert. Die wichtigsten Ecktaten. Die Mehrwertsteuer wird erhöht, und zwar um einen Prozentpunkt auf 21%. Die Schuldenbremse kommt. Das heißt, eine Obergrenze der Verschuldung, die eine Regierung nicht ohne weiteres übertreten darf. Und ab 2014 soll es doch eine sogenannte Reichensteuer geben, die allerdings moderater ausfällt als ursprünglich geplant. Wer mehr als 500.000 Euro im Jahr verdient, zahlt 3% zusätzlich. Kurz darauf wurde das neue Paket, es ist das vierte innerhalb eines Monats, im Senat beraten. Berlusconi möchte dann den Entwurf möglichst schnell auch ins Parlament einbringen und mit der Vertrauensfrage verbinden. Trotzdem bleibt der Wirtschaftsjournalist Dino Pesole skeptisch. Ich weiß nicht, ob es ausreicht, um die Märkte zu beruhigen. Wahrscheinlich beurteilen sie nicht nur eine einzelne Entscheidung, sondern die Glaubwürdigkeit der Regierung insgesamt. Wie die Demonstranten auf diesen neuen Schachzug von Berlusconi reagieren, ist schwer zu sagen. Zwar gibt es jetzt immerhin eine Sondersteuer für Reiche, doch ist die Einkommensgrenze so hoch angesetzt, dass nur wenige betroffen sein werden.
Die Schweizerische Nationalbank hat den Kurs des Franken an den des Euro gekoppelt. Ziel ist es, den starken Franken zu schwächen und damit die heimische Exportwirtschaft zu unterstützen. Künftig soll ein Euro mindestens 1,20 Franken kosten. Die Schweizer Währung gilt als stabile Geldanlage und hatte zuletzt deutlich an Wert zugelegt. Dadurch verteuerten sich Schweizer Waren im Ausland.
Nun hat sie sich doch bewegt. Zum ersten Mal seit 33 Jahren hat die Schweizer Nationalbank in Bern ein Wechselkursziel vorgegeben. Der starke Franken soll schwächer werden im Vergleich zum Euro. Und so begründet die Nationalbank ihren Schritt. Die gegenwärtige massive Überbewertung des Schweizer Frankens stellt eine akute Bedrohung für die Schweizer Wirtschaft dar. Die Schweizerische Nationalbank toleriert am Devisenmarkt ab sofort keinen Euro-Franken-Kurs unter dem Mindestkurs von 1,20. Die Nationalbank wird den Mindestkurs mit aller Konsequenz durchsetzen und ist bereit, unbeschränkt Devisen zu kaufen. Von dem drastischen Schritt soll vor allem die Schweizer Wirtschaft profitieren.
Ich denke, es ist die Reflexion davon, wie wichtig die Exporte für die Schweizer Wirtschaft sind. Das wissen wenige Menschen. In der Schweiz gibt es genauso viel Nachfrage aus dem Export nach Waren und Dienstleistungen, die hier produziert werden, wie aus dem privaten Konsum. Also die eigentlichen Exportweltmeister sind wir hier in der Schweiz, nicht die Deutschen.
Vor allem die Metall- und Elektroindustrie ist abhängig vom Export in den Euroraum. Etwa 80% ihrer Produkte geht ins Ausland. Wegen des starken Frankens klagen viele Exportunternehmer über Absatzeinbrüche. Von einem guten ersten Schritt der Zentralbank spricht heute nun der Branchenverband.
Insofern ist die Lage dramatisch und ist ein Signal einer Stabilisierung natürlich hochwillkommen. Und das ist jetzt gekommen. Und die Nationalbank muss das jetzt, wie sie das auch angetönt hat, konsequent und ganz energisch verteidigen.
Auch der Tourismus in der Schweiz soll profitieren von einem schwächeren Franken. Wegen der starken Währung hatten zuletzt auch viele Touristen aus Deutschland die Schweiz gemieden.
Vertraute des bisherigen libyschen Machthabers Gaddafi haben sich mit einem Militärkonvoi in den Niger abgesetzt. Die Flucht befeuerte zwischenzeitlich Spekulationen. Gaddafi selbst befinde sich in einem der Fahrzeuge. Dafür gibt es jedoch bislang keine Bestätigung. Die Aufständischen versuchen unterdessen weiter eine friedliche Übergabe der Wüstenstadt Bani Walid zu erreichen. Dort haben sich Gaddafi-Kämpfer zurückgezogen.
Hoffnung auf Frieden. Seit Tagen belagern die Aufständischen Bani Walid eine der letzten Bastionen Gaddafis. Doch beim heutigen Treffen der Stammesältesten von Bani Walid und Vertretern des Übergangsrates zeichnet sich eine friedliche Lösung ab. Wir hatten viele Treffen und ich kann sagen, dass 90% der Bewohner Bani Walids für eine friedliche Übernahme sind. Bani Walid soll auch zukünftig ein Teil Libyens bleiben. Angeblich hatten zuvor zwei Söhne Gaddafis eine Übernahme der Stadt verhindert. Sie sollen sich noch bis vor kurzem in Bani Walid aufgehalten haben. Wo Gaddafi selbst ist, bleibt unklar. Sein Sprecher hat sich wieder zu Wort gemeldet. Der bisherige Machthaber sei noch immer in Libyen, sagte er einem syrischen Fernsehsender. Allerdings soll an der Grenze zum Nachbarstaat Niger ein Konvoi schwer bewaffneter Gaddafi-Kämpfer gesichtet worden sein. Manche glauben, dass sich Gaddafi selbst auch dorthin abgesetzt haben könnte, um weiter zu fliehen ins angrenzende Burkina Faso. Sowohl Burkina Faso als auch Niger wiesen Berichte zurück, dass Gaddafi sich in ihren Ländern aufhalte oder dahin unterwegs sei. Die Aufständischen jedenfalls hoffen, Gaddafi doch noch fassen zu können. Denn nur dann, so glaubt der Übergangsrat, sei ein Neuanfang in Libyen möglich.
Die Türkei droht im Streit über den israelischen Militäreinsatz gegen die Gaza-Hilfsflotte mit weiteren Schritten. Ministerpräsident Erdogan sagte vor Journalisten, die Erstürmung des Schiffs im vergangenen Jahr habe den Geruch von Staatsterrorismus. Erdogan schloss weitere Sanktionen nicht aus. Außerdem werde die Marine mehr Präsenz im östlichen Mittelmeer zeigen. Militärabkommen mit Israel hat Ankara bereits auf Eis gelegt. Die Türkei verlangt von Israel eine Entschuldigung. Bei der Aktion im Mittelmeer waren 9 türkische Staatsbürger getötet worden. Das jahrelange juristische Tauziehen um den Waffenlobbyisten Schreiber geht in eine weitere Runde. Der Prozess gegen den 77-Jährigen muss neu aufgerollt werden. Der Bundesgerichtshof verwies den Fall an das Landgericht Augsburg zurück. Es hatte Schreiber wegen Steuerhinterziehung zu 8 Jahren Haft verurteilt. Jetzt soll das Landgericht unter anderem klären, ob Schreiber in Deutschland überhaupt steuerpflichtig war. Er hatte bei Waffengeschäften Millionen Provisionen kassiert, am Finanzamt vorbei.
Sommer 2009, das Flugzeug mit Karl-Heinz Schreiber landet in Deutschland, Ende einer jahrelangen Flucht. Sie führte ihn erst in die Schweiz, später dann nach Kanada. Dort wollten die Behörden Schreiber, der auch einen kanadischen Pass besitzt, ausliefern. Das verzögerte er durch juristische Manöver. Schließlich überstellte Kanada den Waffenlobbyisten nach Deutschland. In Augsburg begann 2010 der Prozess, der Vorwurf Steuerhinterziehung. Schreiber hatte rund 33 Millionen Euro Provision für die Vermittlung von Spürpanzern und von Airbus-Flugzeugen erhalten, das aber dem Fiskus verschwiegen und so rund 7,5 Millionen Euro hinterzogen. Das Landgericht verurteilte ihn zu 8 Jahren Freiheitsstrafe. Er sitzt im Gefängnis. Heute nun hob der Bundesgerichtshof dieses Urteil auf. Das Landgericht habe gar nicht richtig untersucht, ob Schreiber in der fraglichen Zeit nicht vielleicht in Kanada ansässig war.
Mit der Folge, dass dann seine kanadischen Einkünfte nur in Kanada steuerbar sind, aber nicht in Deutschland.
Das Landgericht müsse diese Frage nun ausführlich prüfen. Viel spreche im Ergebnis aber für eine Steuerpflicht in Deutschland, so Karlsruhe. Außerdem, die Schmiergeldzahlungen von Schreiber an den ehemaligen Staatssekretär Pfahls könnten als Bestechung strafbar sein. Denn verjährt, wie das Landgericht gemeint hatte, seien sie nicht unbedingt.
Für Karl-Heinz Schreiber ist das heute kein gutes Urteil. Denn die Bundesrichter haben ihren Augsburger Kollegen einen Weg aufgezeigt, wie sie ihn nach rechtlich einwandfreier Prüfung erneut wegen Steuerhinterziehung verurteilen könnten. Obendrauf käme dann noch die mögliche Bestechung von Holger Pfahls. Sogar eine höhere Strafe als bisher erscheint nicht ausgeschlossen.
Honig mit gentechnisch veränderten Zutaten darf nicht ohne Zulassung verkauft werden. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden. Die Vorgabe gilt für alle Lebensmittel mit genmanipulierten Inhaltsstoffen. Sie müssten geprüft werden, unabhängig davon, wie groß der Anteil genveränderter Zutaten sei und ob sie zufällig oder absichtlich hineingelangt seien, so die Luxemburger Richter. Im konkreten Fall ging es um die Klage eines bayerischen Imkers. Er hatte in seinem Honig Spuren von Genmaispollen gefunden.
Hobbyimker Karl-Heinz Bablock kann es noch nicht fassen. Nach 7 Jahren Rechtsstreit hat er in Luxemburg Recht bekommen. Seinerzeit hatte er Angst um seine Bienenvölker und die Reinheit seiner Produkte. Eine Analyse zeigte, entgegen aller Versprechen seitens der Genforscher waren doch Genmaispollen in seinem Honig. Immerhin 4%. Er hat damals seinen verunreinigten Honig vernichtet und die staatliche Forschungsanstalt verklagt, also den Freistaat Bayern, mit Erfolg.
Nach diesem Gerichtsurteil ist der Pollen nicht lebensmittelfähig. Das heißt, der Honig ist dann nicht mehr verkehrsfähig. Auch die Honigprodukte wie Lebkuchen, Müsli und so weiter und so fort, das wird ganz schöne Wellen schlagen.
Das Urteil aus Luxemburg trifft vor allem Landwirte, die gentechnisch veränderte Pflanzen anbauen. Ihre ökologischen Nachbarn werden nun verstärkt nach Verunreinigungen in ihren Produkten suchen. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs ist aber auch ein Rückschlag für die Agrokonzerne, die auf eine verstärkte Einführung ihrer Produkte gesetzt haben. Aber die EU-Richter zeigen auch der Politik Versäumnisse auf.
Die entscheidende Dimension des heutigen Urteils ist der Nachweis, dass das deutsche Gentechnikrecht schlicht und ergreifend nicht funktioniert. Die Bienen haben bewiesen, es gibt keine Koexistenz von Gentechnik und nicht gentechnisch veränderter Landwirtschaft.
Null Toleranz bei Lebensmitteln mit genetischen Verunreinigungen. Dieser Linie sind die EU-Richter im Wesentlichen gefolgt. Das bedeutet mehr Klarheit für den Verbraucher und eine Welle neuer Zulassungsverfahren.
Die Bundesnetzagentur fordert, den Wassermarkt in Deutschland nach bundesweit einheitlichen Maßstäben zu kontrollieren. Nach Einschätzung von Behördenchef Kurt könnten dadurch für viele Bürger die Wasserpreise sinken. Er sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, es gebe regional eklatante Preisunterschiede, die durch geografische Besonderheiten allein nicht zu erklären seien. Als Vorbild für eine Regulierung nannte Kurt den Strom- und Gasmarkt, für den die Bundesnetzagentur zuständig ist.
In der Region um Wakayama in Japan kämpfen tausende Menschen weiter mit den Folgen des Taifuns Talas, der vor 3 Tagen über die Insel hinweggezogen ist. Die Zahl der Todesopfer ist auf mindestens 40 gestiegen. Rettungskräfte suchen weiter nach Vermissten. Fast 30.000 Menschen sind in Notunterkünften untergebracht. Innerhalb von 48 Stunden war so viel Regen gefallen wie sonst in einem halben Jahr.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 7. September.
Ein Sturmtief zieht Richtung Nordmeer. Sein Regenband überquert Deutschland bis morgen Nachmittag. Kühlere Luft strömt zu uns und es wird teilweise stürmisch. In der Nacht breitet sich mitunter kräftiger Regen aus dem Nordwesten südostwärts aus. Südlich der Donau bleibt es noch meist trocken. Morgen regnet es zunächst im Osten und Südosten noch hier und da, sonst mal dichte Wolken, mal Sonne und einzelne Schauer, vor allem im Norden, wo auch kurze Gewitter mit dabei sind. In der Nacht auf den Bergen und an den Küsten zum Teil schwere Sturmböen, am Tag in der Nordhälfte stürmische Böen, bei Schauern auch Sturmböen. Heute Nacht 8 Grad im Südosten und 16 Grad am Oberrhein. Am Tag 15 Grad im Sauerland und 21 Grad in Karlsruhe. Am Donnerstag regnet es zeitweise, dabei ist es windig. Auch am Freitag insgesamt mehr Wolken als Sonne. Am Samstag ist es recht freundlich, im Norden und Westen aber auch dichtere Wolken, später dort Schauer und Gewitter.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 22.15 Uhr mit Tom Buro. Darin, Schweiz zieht die Notbremse, was der geschwächte Franken für Deutschland bedeutet. Und Verkaufsstopp für Genhonig. Deutscher Imker siegt gegen Agrarlobby.